Auch von mir einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe euch heute was mitgebracht, zumindest so einige, die sollten das erkennen können. Ich habe so ein paar Schilder aufgehängt. Das sind so Schilder, wenn es euch, sage ich mal, so ein bisschen gemischt ist von den Gefühlen und ihr mal so richtig sehen wollt, wo man so richtig depressiv werden kann, dann kann man nach Wiesbaden fahren oder nach Berlin und die Schuldenuhr Deutschlands sich angucken. Seit dem 12. Juni 1995 gibt es die und sie zeigen in großen Lettern unablässig und gnadenlos unsere Gesamtschulden an und auch den Zuwachs pro Sekunde. Wie ihr inzwischen seht, sind alle Stellen auf dieser Anzeige ausgefüllt. Ja, und ich sag mal, wenn man die ganzen Ziffern sich mal anguckt, das geht bis zu einer Billion. Und die Schulden wachsen unablässig. Aktuell um 9.000 Euro pro Sekunde. Natürlich trägt auch die Corona-Krise zu diesen erschreckenden Zahlen bei, aber auch ohne diese Krise müssten wir feststellen, dass diese Schuldenlast wirklich erdrückend ist. Nun bin ich kein Wirtschaftsfachmann, sondern nur Pastor, aber meine Erfahrung mit Geld ist die, dass es nicht gut ist, wenn man anderen mehr schuldet, als man jemals einnehmen wird. Als Pastor kam mir, als ich diese Schuldenuhr mal betrachtete, aber noch eine andere Frage. Was wäre, wenn es im Himmel auch solch eine Uhr geben würde? Was wäre, wenn dort eben nicht unsere finanziellen Schulden abgebildet würden, sondern unsere geistlichen Schulden? Tatsächlich hat Jesus ja gerne auf Beispiele aus der Finanzwelt zurückgegriffen, um uns zu erklären, wie es sich mit der Schuld vor Gott verhält. Im Gleichnis, das wir gerade gehört haben, schuldet ein Mensch dem König, also Gott, einen Millionenbetrag. Doch weil er um Gnade fleht, wird ihm das alles erlassen. Als der gleiche Mann wenig später einen seiner Schuldner wegen 100 Euro versklaven lassen will, meldet man das dem König und er wird sehr zornig. Er nimmt seinen Erlass zurück und fordert nun seinen Millionenbetrag zurück. Wenn unsere Sünden, also Schulden bei Gott sind, gibt es dann für dich und mich im Himmel auch solch eine Digitalanzeige? Schaltet sie bei jeder Übertretung ein Stück weiter? Einmal gelogen? Klick. Einmal schlecht über jemanden geredet? Klick. Einmal egoistisch gewesen? Klick. Einmal während des Gottesdienstes eingeschlafen? Klick. Das ist wirklich deprimierend. Die finanziellen Verbindlichkeiten auf dieser Schuldenuhr sind eine Sache, aber wenn man sich das mal im geistlichen Bereich überlegt, erschreckend. Die Bibel sagt, dass unsere Schuld tatsächlich ernste Konsequenzen hat. Sie trennt uns nämlich von unserem Gott. In Jesaja 59, Vers 2 sagt der Prophet: Eure Schuld steht wie eine Mauer zwischen euch und eurem Gott. Eure Sünden verdecken ihn, darum hört er euch nicht. Himmlische Mathematik geht also ungefähr so. Der Himmel ist ein vollkommener Ort für vollkommene Menschen. Und genau deshalb sind wir mit unseren Schulden vollkommen ungeeignet dafür. Wir würden das Schöne im Himmel völlig verdecken. Und das lässt sich auch nicht so einfach in Ordnung bringen. Denn nach der himmlischen Schuldenuhr zu urteilen, schulden wir mehr, als wir je zurückzahlen können. Jeden Tag bringt mehr Sünden mit sich, mehr Schuld, mehr Fragen wie diese hier von Paulus. Wird mich denn irgendjemand aus diesem elenden Zustand befreien? Was soll ich nur tun? Viele Menschen fangen an, wie wahnsinnig Gutes zu tun, wenn ihnen diese moralische Schuld mal bewusst wird. Sie machen aus ihrem Leben einen immerwährenden Kampf. In dem Kampf geht es darum, ja genug Dinge zu tun, um die Schuld irgendwie aufzuwiegen. Sie wollen immer besser werden, immer heiliger leben, um Gott gnädig zu stimmen. Sie gehen in die Kirche, sie kümmern sich um Kranke, sie unternehmen Pilgerfahrten und Fasten. Und doch bleibt die Angst. Was ist, wenn all das nicht genug ist? Andere reagieren auf die Erkenntnis ihrer Schuld nicht mit Aktivismus, sondern mit Unglauben. Sie heben hilflos die Hände und wenden sich verärgert ab. Kein Gott kann doch allen Ernstes so viel von uns verlangen. Er ist doch nicht zufriedenzustellen. Man kann es ihm nicht recht machen. Also schreiben Sie ihn ab. Und falls er doch existiert, scheint es nicht wert zu sein, ihn kennenzulernen. Ich weiß, das sind zwei Extreme. der Gesetzliche und der Atheist. Der eine müht sich verzweifelt ab, Gott zu gefallen, und der andere ist überzeugt, dass es keinen Gott geben kann. Vielleicht findest du dich in einem dieser Extreme schon ein bisschen wieder. Vielleicht weißt du aus eigener Erfahrung, wie sehr Gesetzlichkeit auslaugen kann. Und vielleicht weißt du auch, wie einsam man als Atheist sein kann. Was sollen wir tun? Sind Verzweiflung und Unglaube wirklich die einzigen Möglichkeiten, die uns offenstehen? Niemand beantwortet diese Frage lieber als der Apostel Paulus. Er schreibt an die Gemeinde in Rom in Kapitel 8, Vers 1, wer mit Jesus Christus verbunden ist, braucht das Strafgericht Gottes nicht mehr zu fürchten. Denn es gibt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Keine Verdammnis mehr. Wie konnte Paulus so etwas schreiben? Wusste er nicht, wie groß unsere Schuld bei Gott ist? Wie groß seine Schuld war, war ihm auf jeden Fall bewusst. Paulus taucht in der Bibel zunächst als Saulus auf und er behauptet von sich, der Pharisäer aller Pharisäer zu sein, also der gesetzlichste Mensch, der je auf Erden gelebt hat. Paulus war blutrünstig, wütend und wild entschlossen, alles, was mit dem Glauben an Jesus zu tun hatte, auszulöschen. Er wollte jeden Anhänger von Jesus töten. Seine Haltung änderte sich, als er auf dem Weg nach Damaskus war. Da erschien ihm Jesus in der Wüste und holte ihn buchstäblich von seinem hohen Ross herunter. Paulus war 3 Tage lang blind. Er konnte nur noch nach innen schauen. Und was er da sah, gefiel ihm gar nicht. Er sah einen engstirnigen Tyrannen, einen Mörder, einen, der den Sohn Gottes ans Kreuz gebracht hatte. Aber während seiner Blindheit schenkte Gott Paulus auch eine Vision. Er sah, dass ein Mann namens Hananias ihm sein Augenlicht wiedergeben würde. Und als das wirklich geschah, ließ Paulus sich sofort taufen. Wenige Tage später begann er allen Menschen von Jesus zu erzählen. Er begab sich auf 3 gefährliche Missionsreisen. Er schrieb Briefe, die wir heute noch lesen. Und in jedem davon argumentiert er mit dem, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Es wird nicht gesagt, wann genau Paulus die Bedeutung der Gnade bewusst wurde. War das schon auf dem Weg nach Damaskus oder dämmerte es ihm, als er blind war? Wir erfahren es einfach nicht. Aber wir wissen, dass Paulus die Gnade Gottes fand. Oder sollten wir sagen, dass die Gnade ihn fand? Paulus jedenfalls nahm dieses unglaubliche Angebot an, dass Gott durch Jesus die Schuldenuhr von Paulus auf 0 setzte. 0. Die Erklärung von Paulus dazu klingt ganz einfach. Wir ertrinken regelrecht in unserer Schuld, aber Gott liebt uns zu sehr, um uns ertrinken zu lassen. Also hat er einen Weg gefunden, um uns zu retten. Und Paulus beginnt sein Plädoyer an die Gnade zu glauben, indem er das Problem noch einmal vor Augen hält. Er sagt, alle sind schuldig geworden und spiegeln nicht mehr die Herrlichkeit wider, die Gott dem Menschen ursprünglich verliehen hat. Alle sind schuldig geworden. Wir haben die Herrlichkeit verloren. Wir sind nicht so gut, wie wir glauben. Wir wissen zwar oft noch, was das Richtige ist, aber wir sind zu schwach, um es in die Tat umzusetzen. Wir versagen. Wir tun Böses. Wir erreichen den Maßstab schon lange nicht mehr, den Gott an das Menschsein angelegt hat. Ein Blick auf Jesus genügt, um das zu erkennen. Wir sollten so reden und denken wie er. Wir sollten seine Fußspuren folgen, denn er hat wirklich beispielhaft gut gelebt. Wir sollen so lieben wie Jesus und uns sollten die Dinge wichtig sein, die ihm wichtig sind. Das ist der Maßstab, den Gott bei uns anlegt und den erreichen wir nicht, noch nicht einmal annähernd. Oder kannst du mithalten, wenn Petrus schreibt, Jesus hat keine Sünde begangen und kein unwahres Wort ist je über seine Lippen gekommen? Was für eine Aussage. Jesus ist kein einziges Mal vom Weg abgekommen. Er hat nie geschwiegen, wenn er reden sollte oder geredet, wenn er schweigen sollte. Er musste mit denselben Versuchungen kämpfen wie wir, doch im Gegensatz zu uns hat er nie gesündigt. Er war 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, ein vollkommener Mensch. Was also den Maßstab angeht, der an uns angelegt wird, so ist Jesus dieser Maßstab. ohne Sünde zu sein heißt, wie Jesus zu sein. Aber wer kann das schon von uns? Wir haben vielleicht ein paar Momente, in denen wir gut sind, aber wer von uns spiegelt 24 Stunden am Tag die Herrlichkeit Gottes wider? Paulus fand damals niemanden und ich glaube, es gibt auch heute niemanden. Er kommt zu dem Ergebnis, es gibt keinen, auch nicht einen einzigen, der ohne Sünde ist. Es gibt keinen, der nach Gott fragt und einsichtig ist. Leider sträuben sich viele Menschen gegen diese Aussage. Sie stören sich an der Behauptung, dass niemand ohne Schuld sein soll. Noch nicht einmal der Papst oder Mutter Teresa. Und dann kommen sie mit ihren Lebensläufen, in denen viel Gutes steht. Sie zahlen ihre Steuern, sie lieben ihre Familie, sie sind nicht süchtig, sie geben etwas von ihrem Geld ab. Sie setzen sich für die Benachteiligten ein. Verglichen mit dem Rest der Welt sind das gute Menschen. Aber hier liegt das Problem. Nicht der Rest der Welt ist der Maßstab, sondern Jesus. Jesus ist der Maßstab und im Vergleich zu ihm hörst du deine Schuldenuhr ticken. Im Schulsport lernten wir alle möglichen Sportarten kennen. Und wenn ein Ball im Spiel war, dann war ich gerne dabei und auch ziemlich gut. Egal ob Fußball, Handball, Basketball oder Volleyball, ich spielte das gerne und meistens auch um den Sieg. Ich träumte davon, viele Pokale zu gewinnen. Doch dann bekamen wir eine neue Sportlehrerin. Sie hatte gerade ihre Karriere in der Volleyball-Nationalmannschaft beendet. Und sie hatte sich nun vorgenommen, uns zu trainieren. In der ersten Stunde machte sie den Vorschlag, sie allein spielt gegen die besten 6 von uns. Wir waren gut, aber wir hatten keine Chance gegen sie. Denn sie hob den Maßstab von gut auf ein völlig neues Level. Im Kleinen hat meine Lehrerin damit das getan, was Jesus für die Menschheit getan hat. Jesus zeigte uns, wie das Leben aussieht, das Gott sich für uns erdacht hat. Ein vollkommenes Leben, ohne Fehler und ohne Sünde. Doch was sollen wir jetzt machen? Jesus ist heilig und wir nicht. Jesus ist vollkommen, wir aber nicht. Jesus hat einen fehlerlosen Charakter, wir nicht. Und die Bibel sagt, ein Abgrund trennt uns von unserem Gott. So groß ist der Unterschied. Können wir hoffen, dass Gott einfach darüber hinwegsieht? Das würde er, wenn da nicht ein äußerst wichtiges Detail wäre, dass er nämlich auch ein gerechter Gott ist. Wenn er die Sünde nicht bestraft, dann ist er nicht mehr gerecht. Und wenn er nicht gerecht ist, wie wollten wir dann auf einen gerechten Himmel hoffen? Dann würde das nächste Leben auch voller Sünder sein, die irgendein Schlupfloch in den Himmel gefunden haben oder das System übers Ohr gehauen haben. Aber wenn Gott uns wegen unserer Schuld bestraft, dann sind wir auf ewig verloren. Niemand kann diese Summe von uns wirklich bezahlen. Was also ist die Lösung? Hören wir noch einmal hinein, was Paulus dazu im Römerbrief sagt. Er blättert weit in den Heiligen Schriften zurück und erklärt uns. Abraham vertraute Gott und glaubte seiner Zusage und dies rechnete Gott ihm als Gerechtigkeit an. Einem Arbeiter, der Leistungen erbracht hat, wird sein Lohn nicht als etwas Unverdientes angerechnet, sondern als etwas, worauf er Anspruch hat. Wenn nun ein Mensch vor Gott keine Leistungen vorzuweisen hat, aber er vertraut auf den, der die Gottlosen annimmt, dann wird ihm sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Etwas anzurechnen heißt doch, es von einer Schuld abzuziehen. Ich besitze eine Kreditkarte. Das ist eine tolle Sache. Ich kann damit einkaufen, ohne gleich zu bezahlen. Ich mache Schulden bei der Kreditkartengesellschaft. Am Monatsende wollen die allerdings immer ihr Geld zurück. Ich muss also sehen, dass ich dann genug Geld auf meinem Konto habe, um meine Kreditkartenschulden auszugleichen. Und das ist ein gutes Gefühl, wenn das problemlos gelingt. Paulus sagt hier, dass Gott etwas Ähnliches mit unserer Schuld getan hat. Er führt Abraham als Beispiel an. Abraham hatte zwar keine Kreditkartenschulden, aber geistliche schon. Er hatte gesündigt. Ich bin mir sicher, Abraham war ein guter Mensch, aber nicht gut genug, um schuldenfrei vor Gott zu stehen. Seine Schuldenuhr war auch schon weit vorgerückt. Jedes Mal, wenn er ein Kamel verfluchte, klick. Jedes Mal, wenn er seine Frau als seine Schwester ausgab, klick. Jedes Mal, wenn er mit einer Magd schäkerte, Klick. Jedes Mal, wenn er sich fragte, worum alles in der Welt Gott ihn hinführte, Klick. Aber bei all den schlechten Dingen, die Abraham tat, hatte er sich doch für eine gute Sache entschieden. Er glaubte an Gott, er vertraute ihm. Und weil Abraham das tat, passierte etwas Wunderbares, unaussprechlich Großartiges mit seiner Schuldenuhr. Kann das jemand von euch erkennen, was mit der Schuldenuhr passiert? Auf Null gesetzt, ganz richtig, ganz richtig. Das ist übrigens die Schuldenuhr von Schwerin. Die haben das tatsächlich geschafft, ihre Schulden auf Null runterzufahren. Ohne Jesus haben die das, denke ich, geschafft. Aber wir schaffen es nur mit ihm. Abraham vertraute Gott und glaubte seiner Zusage, und Gott rechnete ihm dies als Gerechtigkeit an. Gott schloss Abraham als einen Gerechten in sein Herz, weil er an ihn glaubte. Und Gott verspricht auch dir, dich als sein Kind anzunehmen, wenn du an ihn glaubst und mit ihm lebst. Glaube ist alles, was du brauchst, um deine Schuldenuhr auf Null zu setzen. Petrus sagt, Jesus hat mit seinem Körper unsere Sünden auf das Holz getragen, damit wir für die Sünden gestorben nun so leben, wie es vor Gott recht ist. Durch seine Striemen sind wir heil geworden. Um unsere Schuld zu sühnen, hat Gott seinen Sohn ans Kreuz nageln lassen. Jesus hat sein Blut für uns vergossen, um den Preis für unsere Schuld zu bezahlen. Sein Opfer hat die Vergebung für alle erwirkt, die daran glauben. Denn der gerechte Gott spricht dich von deiner Schuld frei, wenn du Jesus vertraust. Seinen Maßstab hat Gott nie aufgegeben. Er hat jede Forderung des Gesetzes erfüllt. Und gleichzeitig hat er seine größte Sehnsucht gestillt, nämlich uns zu zeigen, wie sehr er uns liebt. Weil er zu gerecht ist, um über unsere Schuld hinwegzusehen und uns zu sehr liebt, um uns aufzugeben, hat er unsere Sünde seinem Sohn aufgelegt. Paulus sagt, Gott hat Christus, der ohne jede Sünde war, mit all unserer Schuld beladen und verurteilt, damit wir freigesprochen sind und vor ihm bestehen können. Jetzt verstehen wir hoffentlich auch den Ausruf von Jesus am Kreuz: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus spürte dort den Zorn eines gerechten und heiligen Gottes, Welle um Welle und Last, um Stunde. Er schrie die Worte eines Psalms, den er von klein auf gelernt hatte: Warum hast du mich verlassen? Er spürte die Trennung zwischen sich und seinem Vater, und als er das nicht länger ertragen konnte, rief er: Es ist vollbracht. Sein Auftrag war erfüllt. In dem Augenblick, als Jesus starb, ereignete sich ein Wunder. Markus berichtet: Jesus schrie laut auf und starb. Im selben Augenblick zerriss im Tempel der Vorhang vor dem Allerheiligsten von oben bis unten durch. Dieser Vorhang trennte die Menschen vom Allerheiligsten des Tempels, und das schon seit Jahrhunderten. Der Überlieferung zufolge war der Vorhang eine Handbreit dick. Dick. Aus 72 gedrehten Schnüren gewoben, von denen jeder aus 24 einzelnen Fäden bestand. Dieser Vorhang war 18 Meter hoch und 9 Meter breit. Wir sprechen hier also nicht von einer dünnen Gardine. Der Vorhang war eine Wand aus Stoff. Die Tatsache, dass er von oben nach unten durchriss, beweist, dass das Ganze von göttlicher Hand geschehen sein muss. Gott selbst hat den Vorhang ergriffen und durchgerissen. Er sagte jetzt: Schluss damit. Keine Trennung mehr, keine Opfer mehr, keine Verurteilung mehr. Seitdem gibt es für die, die zu Jesus Christus hören, keine Verurteilung mehr. Jedes Hindernis, das jemals zwischen uns und Gott gestanden hat oder stehen wird, ist aus dem Weg geräumt. Die Angst, nicht gut genug zu sein für ihn, verschwunden. das besorgte Bestreben, sich immer richtig zu verhalten, verschwunden. Die nagenden Fragen, ob wir genug getan haben, um in den Himmel zu kommen, verschwunden. Die Gesetzlichen finden bei Jesus Ruhe und der Atheist findet bei ihm Hoffnung. Der Gott Abrahams ist kein Gott, der Lasten auferlegt, sondern ein Gott, der uns Ruhe schenkt. Er weiß, dass wir aus Fleisch und Blut sind, dass wir niemals vollkommen sein werden und versagen. Der Gott der Bibel ist der, der uns zuruft: Kommt her zu mir, alle, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Vertraut euch meiner Leitung an und lernt von mir, denn ich gehe behutsam mit euch um und sehe auf niemanden herab. Wenn ihr das tut, dann findet ihr Ruhe für euer Leben. Das Joch, das ich euch auferlege, ist leicht. Und was ich von euch verlange, ist nicht schwer zu erfüllen. Wenn du mit deinem Kind mal die Geduld verlierst, dann greift Jesus ein und sagt: Dafür habe ich längst bezahlt. Wenn du lügst und der ganze Himmel stöhnt, wirft dein Retter ein: Mein Tod hat diese Schuld bedeckt. Wenn du voller Schadenfreude das Leid eines anderen beäugst, jemanden für seinen Erfolg beneidest oder über den Fehler eines anderen schimpfst, dann steht Jesus vor dem himmlischen Gericht für dich ein und er deutet auf das Kreuz. Darum habe ich mich schon längst gekümmert. Ich habe diese Schuld bezahlt. Ich habe sie weggenommen. Karl Barth beschrieb Gnade mit den folgenden Worten: Auf der einen Seite steht Gott in seiner Herrlichkeit als Schöpfer und Herr. Und auf der anderen Seite steht der Mensch, der nicht nur Geschöpf, sondern auch Sünder ist. Ein fleischliches Geschöpf, das sich oft gegen Gott stellt. Es ist nicht nur eine Grenze zwischen den beiden, sondern ein gähnender Abgrund, der sie trennt. Aber dieser Abgrund wird überquert. Und zwar nicht vom Menschen, auch nicht von Mensch und Gott zusammen, dass sie sich in der Mitte treffen, sondern von Gott allein. Der Mensch weiß nicht einmal, wie es geschehen ist oder wie ihm geschieht. Soweit Karl Barth. Die Errettung ist von Anfang bis Ende das Werk unseres Vaters im Himmel. Gott steht nicht irgendwo oben auf einem Berg und verlangt von uns, dass wir heraufsteigen, um ihn zu finden. Er kommt in unser dunkles Tal herunter, um uns zu finden. Er bietet uns auch nicht an, all unsere Schulden zu bezahlen, wenn wir den letzten Euro dann selbst übernehmen. Er zahlt den vollen Preis. Er stellt unsere Schuldenuhr auf Null. Er bietet uns auch nicht an, das Werk zu Ende zu bringen, wenn wir erstmal anfangen, Gutes zu tun. Er macht die ganze Arbeit von Anfang bis Ende. Er verhandelt nicht mit uns und sagt uns, dass wir unser Leben erstmal in den Griff bekommen müssen, damit er uns helfen kann. Er wäscht unsere Schuld ab, ohne dass wir etwas dazu beisteuern müssen. Eine ältere Dame wurde mal gefragt, wie sie sich denn sicher sein könnte, dass das wirklich stimmt und dass sie gerettet wird. Obwohl sie Jesus ihr Leben anvertraut hatte, wollte ein Nachbar das immer wieder von ihr wissen. Wie können Sie da so sicher sein? Woher wissen Sie, dass Gott Sie nicht nach all den Jahren doch in der Hölle schmoren lassen wird, weil die Schuldenlast so groß ist? Die Frau erwiderte: Er hätte dabei mehr zu verlieren als ich. Ich würde nur meine eigene Seele verlieren, er aber seinen guten Ruf. Was für ein Geschenk macht uns Gott, dadurch, dass er seinen Sohn für uns opferte. Du hast den größten Jackpot in der Menschheitsgeschichte geknackt und musst noch nicht einmal für das Los bezahlen. Deine Seele ist in Sicherheit, deine Rettung ist durch Jesus garantiert. Dein Name steht im Buch des Lebens, im einzigen Buch, das am Ende zählt. Es sind nur noch wenige Sandkörner in der Sanduhr, dann erwartet dich ein Leben frei von Angst, frei von Schmerzen und frei vom Tod. Das ist Gottes Botschaft, sein Versprechen der Gnade. Und diese gute Nachricht hat Paulus unermüdlich voller Begeisterung gepredigt. Was wir nicht tun können, hat Gott getan. Er rettet uns aus Gnade. Gnade ist wirklich alles, womit Gott dir begegnet. Er liebt dich. Er beugt sich zu dir herab. Er sorgt für dich. Er passt auf dich auf. Er trägt dich. Das ist Gottes Art, mit dir umzugehen. Und was ist mit dir? Wie reagierst du darauf? Bist du schon in diese Gnade ganz eingetaucht? Oder hältst du weiter an deiner Schuld fest und an dem, was du alles Gutes kannst? Lass nicht zu, dass dieses Gift der Gesetzlichkeit weiter deine Seele verletzt. Verinnerliche die wunderbare Verheißung aus Römer 8, weil sie mit dem Blut Jesu geschrieben wurde. Wer nun mit Jesus Christus verbunden ist, wird von Gott nicht mehr verurteilt. Nicht verurteilt. Da steht nicht in einem begrenzten Maß verurteilt oder angemessen verurteilt oder nur ein bisschen verurteilt. Nein, da steht gar nicht verurteilt. Gott verspricht seinen Kindern, es gibt keine Verdammnis mehr. Keine. Ich möchte dir Mut machen, auch in diesen krassen Zeiten immer wieder an dieser Zusage festzuhalten. Oder besser noch, geh mit dieser Zusage zu deiner persönlichen Schuldenuhr. Und wenn du dann auf die unermessliche Summe schaust, die du schuldig bist, eine Summe, die du nie zurückzahlen kannst, dann sag das nochmal laut. Jesus ist gekommen, um sein Leben als Lösegeld für alle Menschen hinzugeben. Der Preis für meine Schuld ist bezahlt. Es gibt keine Verdammnis mehr für mich, weil ich mit Jesus Christus lebe. Amen.